Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das Feuilleton zwischen den Jahren kommt so gar nicht besinnlich daher, sondern hochpolitisch. Ich kann jeden Palästinenser verstehen, der Israel hasst, der jeden Morgen mit dem Wunsch aufwacht, dies möge der letzte Tag der israelischen Präsenz in Palästina werden und jeden Abend vor dem Einschlafen hofft, dass es morgen endlich passieren wird, schreibt Henrik M. Broder in der Welt. Was ich nicht verstehen kann, ist das Engagement der deutschen Kultureliten für ein freies Palästina. Fassungslos macht Broder, dass der Diplomat Christoph Heusgen sagte, niemand werde als Terrorist geboren. Soll heißen, es sind die Umstände, die Menschen in Monster verwandeln, erläutert Broder und ergänzt sarkastisch, hätte Hitler nicht zweimal an der Wiener Kunstakademie die Aufnahmeprüfung vergeigt, wäre der Menschheit vermutlich viel Leid erspart geblieben. Mascha Gessen, ebenfalls zur Kulturelite gehörend, verglich Gaza mit einem Ghetto. In der Süddeutschen Zeitung seziert Alexander Estis Gessens unsauberes bis unredliches Argumentieren entlarvend und so ausführlich, dass Sie es bitte selbst in Ruhe lesen. Nur das Fazit von Estis schon an dieser Stelle. Lassen wir also die Gleichsetzungsmanie und überhaupt die schlechten Vergleiche sein, sonst verkennen wir das Wesen der Dinge und machen uns lächerlich. Die SZ hat Schriftsteller und Intellektuelle gefragt, welches Buch für sie in diesem Jahr besonders wichtig war. Für Maxim Biller war es ein Werk des im Berliner Exil lebenden russischen Schriftstellers Viktor Jerofejew, nämlich »Der große Gopnik«. Ein Roman wie ein Marschflugkörper, der sich in Sekundenschnelle dem Kreml nähert, ihn dann aber leider um ein paar hundert Meter verfehlt. Lesen Sie bitte dieses Buch, wenn Sie wissen wollen, wie Diktaturen entstehen. Oder kann man vielleicht genauso gut mit Claudius Seidel von der Frankfurter Allgemeinen einen Blick über den großen Teich werfen? Die Aussicht, dass Donald Trump, sollte er wieder zum Präsidenten gewählt werden, die Demokratie in den Vereinigten Staaten liquidieren und sich selbst zum Diktator machen könnte, ist bizarr, monströs und absolut unwahrscheinlich. So wie im Sommer 2015, als er seine Kandidatur erklärte, die Aussicht absolut unwahrscheinlich war, dass die Amerikaner diesen Verrückten zum Präsidenten wählen könnten, schreibt Seidel. Aber warum sich aufs Ausland fixieren? Noch nie war die Gefahr für die Demokratie in Deutschland so groß wie 2024, schreibt der Journalist und Jurist Heribert Prantl im Leitartikel für die Süddeutsche und denkt dabei an die anstehenden Wahlen des Europaparlaments und der Landtage von Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Noch nie seit Gründung der Bundesrepublik standen Neonazis so zahlreich vor den Toren zur Macht. Die AfD des Neonazis Björn Höcke liegt in den Umfragen zur Wahl in Thüringen fast bei Prozentzahlen, wie sie Adolf Hitler bei der letzten Freien Reichstagswahl 1932 erzielte. Prantl fordert deshalb eine demokratische Mobilmachung für 2024, das Jahr, in dem das Grundgesetz 75 Jahre alt wird. Vor den Wahlen könne man noch den Neonazis, die an die Macht drängen, das aktive und das passive Wahlrecht entziehen, sowie die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden. Das sehe der Artikel 18 des Grundgesetzes vor. Der Artikel gehöre genauso wie der Aufstand der Zivilgesellschaft gegen Neonazis zum sogenannten kleinen Widerstand, der den großen Widerstand unnötig machen solle. Hier zum Schluss aber wie immer noch etwas Heiteres. Einen jüdischen Witz, den Alexander Estes in der SZ erzählt. Katz, Sie wurden wegen Beleidigung angezeigt. Sie sollen den Präsidenten mit einer Prostituierten verglichen haben. Wer von den beiden gab die Anzeige auf?